Es geht jetzt um etwas, was, wo ich sagen würde, das ist so die Quintessenz meiner Arbeit als Ressortleiter im Spiegel, immer wenn es darum ging, zu erkennen, wann ist ein Text langweilig und wann ist er so interessant, dass er mich als Leser beschäftigt, und zwar kreativ beschäftigt. Und ich glaube, die Antwort ist, dabei geht es immer um den, Achtung, jetzt wird es sehr theoretisch, um den gedanklichen Abstand zwischen zwei Sätzen. Gedanklicher Abstand, damit meine ich, wenn der Abstand zu eng ist, also wenn alles erzählt wird, dann wird es langweilig, weil ich bin als Leser nicht gefordert. Normalerweise in einem intelligenten Text ist der Abstand zwischen zwei Sätzen so, dass ich ihn in meinem Kopf ergänze, dass in meinem Kopf etwas passiert. Und das ist eigentlich der Reiz des Schreibens, die Anforderung und der Kitzel des Schreibens. Wenn der Abstand zu weit ist, also wenn ich zwischen zwei Sätzen sozusagen, wenn ich hindurchfalle, wenn ich nicht weiß, wieso steht jetzt der eine Satz im, oder wie steht der eine Satz im Verhältnis zu dem Satz davor, ist die Gefahr des Absturzes so groß. Um das mal in zwei Textsorten zu beschreiben, das letzte, also der Abstand, der mir zu oft zu weit ist, da sehe ich Peter Handke, da falle ich hin und wieder in seinen Texten zwischen zwei Sätzen ins Bodenlose. Und der Abstand, der mich immer langweilt und wo ich immer das Gefühl habe, warum lese ich das eigentlich, ist beispielsweise die Bild-Zeitung. So, und ich glaube, dass gute Texte diesen Abstand so wählen, dass ich als Leser gefordert bin. Und das macht eigentlich den Reiz des Lesens aus. Und ich habe jetzt mal aus euren Texten Absätze rausgenommen, an denen man das illustrieren kann, damit es nicht so theoretisch bleibt. Da möchte ich mal eben Anna jetzt bitten, ihren kurzen Absatz vorzulesen.
Ja, vielen Dank. Nach dieser Einleitung bin ich jetzt entsprechend aufgeregt, natürlich. Und ergänze noch kurz, ich habe auch geschrieben, denke an ein Essen deiner Kindheit. Und mein Satz heißt, ich schiebe mich umständlich unter dem Tisch hindurch nach hinten. Dabei kratzt der Sand an meinen Knien, der sich mit dem Sand auf den ausgetretenen Steinfliesen vermischt. Meine Knie sind rot und wund.
Ja, da ist für mich, also es ist noch so gerade, aber da fühle ich mich als Leser, aber Anna, das kannst du anders sehen, durch den Satz, meine Knie sind rot und wund, nicht genügend gefordert, weil du beschreibst es eigentlich sehr schön, dabei kratzt der Sand an meinen Knien, der sich mit dem Sand auf den ausgetretenen Steinfliesen vermischt. So. Und da entsteht bei mir im Kopf, aha, die hat jetzt rote und wunde Knie. Indem du das jetzt schreibst, so ist mein Empfinden, machst du mich zu einem Menschen, der denkt, jetzt soll es mal weitergehen. Wenn ihr jetzt mal die nächste Kachel nehmt, Eileen, kannst du bitte mal 4b und 4c vorlesen?
Gerne. In solchen Momenten spielt es keine Rolle, was da letztlich läuft. Hauptsache, man fühlt sich, als sei man inmitten einer anderen Welt. Raus aus dem langweiligen Alltag. Auf genau dieses Gefühl konnte ich meine ganze Kindheit lang zurückgreifen. In einem Moment gab ich eine höfliche Floskel von mir. Im nächsten schaffte ich es, in unter 3 Worten den Stammbaum einer Gurke zu beleidigen. Eine weitere Schande neben der Sprachbarriere war es, als Türkin essen zu lieben, aber nicht kochen zu können.
Ja, um mal jetzt mit dem letzten anzufangen. Es ist ja auch rot gemarkt da, soll heißen, diesen Satz, eine weitere Schande neben der Sprachbarriere war es. Das ist ein typischer überflüssiger Brückensatz, der sehr oft in journalistischen Texten gebraucht wird, weil der Autor, die Autorin sich nicht traut, von einem Aspekt zum anderen zu kommen. Also wenn du geschrieben hättest, es ist eine Schande, als Türken essen zu lieben, aber nicht kochen zu können, ist das ja ein viel stärkerer Satz. Und er braucht auch keine Brücke, keine Überleitung zu dem, was davor steht. Und dasselbe gilt auch, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf 4b, für das, was da rot ist, das brauche ich dazwischen nicht, weil das Problem ist immer, und das werde ich jetzt gleich bei dem nächsten Text noch deutlicher machen, bei dem Text von Elke. Das Problem ist, wenn man einen starken Satz hat und ihn ummäntelt mit schwachen Sätzen, ist es nicht nur so, dass man den starken Satz gar nicht mehr erkennt, sondern dass der ganze Text dann so mehlig, so bräsig wird. Ich möchte aber nochmal betonen, das ist mein Leseempfinden. Das kann jeder von euch anders sehen. Ich bitte jetzt nochmal Elke, etwas vorzulesen, und dann lese ich nochmal was vor und dann können wir über diesen ganzen Komplex reden. Elke, es wäre schön, wenn du wir sind jetzt auf der Tafel 4D.
Den ersten Satz oder den zweiten?
Nee, wenn du mal jetzt einen Abschnitt liest, und zwar von geile Maschine bis Miriams Pferd. Also es ist schon ein längeres...
Ja, genau.
Wenn du also mal liest von geile Maschine bis Miriams Pferd, und dann werde ich lesen, wie ich diesen Abschnitt redigiert habe.
Ja.
Und der, wie er dann anders klingt.
Genau, der ist nämlich viel schöner, der redigierte, weil...
Ja, Moment, das darfst du jetzt noch gar nicht sagen. Lies das also. Mal.
Gut. Geile Maschine, sagt Alex gerade. Es klingt wie das schönste Musikstück, von dem ich mich davon tragen lasse. Schlagartig verschwindet der Hof um mich herum. Die Musik aus den Boxen verstummt. Alles dreht sich. Ich bekomme keine Luft mehr. Wow, denke ich. Und ein Hitzeschwall durchflutet meinen gesamten Körper. Als ich aus meinem Gefühlstaumel wieder auftauche, steht Alex tatsächlich vor mir. Ich kann es kaum fassen und schnappe hörbar nach Luft. Der Blick seiner tiefen, dunklen Augen ist direkt auf mich gerichtet. Bereitwillig versinke ich darin und will immer auf dem Grund bleiben. Wie immer trägt er eine blaue Jeans, ein weißes Hemd und schwarze Turnschuhe eines bekannten Herstellers. In meinem Bauch rumort es. Es sind jedoch nicht die berühmten Schmetterlinge, von denen alle reden, sondern ganze Flugstaffeln, die es nicht erwarten können, aufwärts zu fliegen. Während ich langsam tief einatme, male ich mir aus, wie ich später mit ihm auf seinem Mofa irgendwohin fahre, um mit ihm ganz allein zu sein. Bestimmt fahren wir zu der alten Hütte oder an den Neckar. Ach, egal. Hauptsache, ich bin alleine mit ihm. Only you von Yazoo, denke ich. Hey, habe ich irgendetwas? Fragt Alex. Du meine Güte, wie er das R wieder rollt. Mir bleibt die Luft weg. Ich schlucke einen Kloß hinunter. Ich schnappe nach Luft. Sein Lachen hört sich an wie das Wiehern von Miriams Pferd.
Danke dir. Ihr seht, dass da sehr viel Rot gezeichnet ist, rot-kursiv. Das ist das, was ich jetzt gestrichen habe. Und was dann überbleibt, ist meiner Meinung nach ein ganz toller Text, der aus vielen starken Sätzen besteht und sich befreit hat von den vielen Schlappen, irgendwo hinführen, nur nicht die Geschichte wirklich erzählen. Also ich trage das mal vor, das ist jetzt wesentlich kürzer. Geile Maschine, sagt Alex gerade. Schlagartig verschwindet der Hof um mich herum, die Musik aus den Boxen verstummt. Ich habe mich langsam genug gedreht, um ihn für mich zu interessieren. Der Blick seiner tiefen, dunklen Augen ist direkt auf mich gerichtet. Wie immer trägt er eine blaue Jeans, ein weißes Hemd und schwarze Turnschuhe. Später mit ihm auf seinem Mofa irgendwo hinfahren? Zu der alten Hütte? Oder an den Neckar? Hey, habe ich irgendwas? Fragt Alex. Du meine Güte, wie er das R rollt. Ich schnappe nach Luft. Sein Lachen hört sich an wie das Wiehern von Miriams Pferd. So, Elke, du zunächst mal. Du hast schon, hast du vorher schon kapituliert und gesagt, der Text sei besser. Warum?
Ich weiß das, ich kenne das, ich sehe das dann alles vor mir, ich bin wieder da, ich bin in der Szene und ich neige zum Lamentieren. Das weiß ich. Also das hat mir auch meine Lektorin gesagt, aber ich nehme es ihr nicht übel. Es ist gut, wenn mir das jemand sagt, weil das ist meine Gefahr. Ich kann endlos lamentieren.
Bevor ich jetzt weiterrede, Jörg und Doris, vielleicht sagt ihr
was. Ich muss jetzt mal kurz einschreiten.
Ja, siehst du, hab's geahnt.
Kurt Hemingway schnippen. Kurt ist, wie wahrscheinlich die meisten hier wissen, der absolute Kaiser des Redigieren. Also ich kenne niemanden, der so gut redigiert wie du. Wirklich unglaublich. Aber ich würde hier doch ein wenig vorsichtiger sein, weil ich finde, Elke, dass in deinem Text dieses Teenager-Hafte von dem, was jetzt alles hier rot markiert ist, also diese Suche nach passenden Vergleichen, die dann vielleicht aber auch nicht passen, also der Mond und die Schwerelosigkeit und was da alles noch vorkommt und wie dir die Luft wegbleibt und wie die Schmetterlinge doch nicht die Schmetterlinge sind, sondern eher Flugzeuge, das beschreibt schon auch eine gewisse innere Stimme dieses Mädchens, dieses involvierten Mädchens, die ich nicht ganz missen möchte. Also was du gemacht hast, Kurt, ist natürlich ein knackiger Text, ist aber auch ein bisschen Macho-Text, mit Verlaub. Deshalb nenne ich dich jetzt Kurt Hemingway Schnippen. Und mir fehlt doch dann diese, was ich gerade gesagt habe, dieses Suchen von diesem Mädchen nach der passenden Sprache für das, was sie da gerade erlebt. Das kann man auch redigieren und da kann man auch streng sein und vieles wieder wegstreichen. Und trotzdem fehlt mir so eine gewisse Farbe durch das, was du dann alles weggestrichen hast.
Ja,
es ist knackig. Es ist, ja?
Nee, es ist ja, ich wollte jetzt nicht dich unterbrechen, sorry. Es passt ja nicht immer, aber es ist halt so, ne? Ich meine, wenn es die erste Liebe ist, also so tief wie die erste Liebe. Es gibt keine andere Liebe, die so einen unverhofft trifft. Und das musste ich irgendwie ausdrücken. Und also ich habe da gesucht und gesucht und bin da echt ein bisschen ausschweifend geworden.
Ja, das Ausschweifende kann man ja auch nochmal zusammenfassen. Worauf ich hinaus will, ist, dass es so manche Bilder gibt, die halt so schön teenagerhaft sind und so ungelenk auch sind, die haben mir aber auch gefallen. Also zum Beispiel, wenn sie halt überlegt, ob sie, er wird Astronaut und dann wird sie Astronautenbraut. Das ist alles pubertär und auch ungelenk, aber ich fand es auch so ganz, ganz schön, das nochmal zu spüren in diesem Text.
Kurt, ja, widersprich bitte. Ich gebe dir recht. Das unterscheidet uns. Du bist die Schriftstellerin, ich bin nur ein redigierender Journalist.
Ach, so ein Schmarrn.
So, gegen den Vorwurf Macho kann man als Mann ja sowieso nichts machen.
Na, ich bin der größere Macho, also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin immer dafür, Dinge auch sehr knapp zu beschreiben. Aber gerade hier fand ich es eben ganz schön, dieses nicht knappe der jungen Frau gegen den doch sehr wortkargen Alex zu stellen.
Ja, nein, nur also nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung gebe ich dir recht. Und da müsste man dann jetzt nochmal rangehen. Und das bleibt uns jetzt ja erspart. Und ich ziehe mich jetzt kurzfristig beleidigt zurück und übergebe Jörg wieder das Wort.
Och nein.
Nein, nein.